Herr Jordan sagt auch gerade davon, ob Sie sich aktiv um Kenntnisse gekümmert haben. Sie sind ja auch gerichtlich dazu verpflichtet, völkerrechtlich das zu überprüfen und bei den Amerikanern nachzufragen. Was haben Sie in Sachen Rammstein konkret versucht zu wissen?
Also, Herr Jung, ich habe für Sie eigentlich immer meinen Rammstein-Zettel dabei, heute nicht.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fange jetzt einfach mal an, auch wenn ein Sprecherplatz hier noch unbesetzt ist. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz an diesem Montag. Der Betrieb hat hier schon am Freitag begonnen, aber für all diejenigen, für die das Arbeitsjahr erst heute richtig losgeht, wünsche ich noch mal ein frohes und gesundes neues Jahr, auch ein erkenntnisreiches. Wir hoffen, dass das Finanzministerium noch zu uns stößt und Herr Seibert fängt heute an mit einer Ankündigung.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich schließe mich den guten Wünschen der Vorsitzenden an. Möge das ein gesundes und glückliches Jahr für Sie sein. Ich habe eine Ankündigung zu machen für diesen kommenden Samstag, den 11. Januar. Die Bundeskanzlerin wird nach Moskau reisen zu einem kurzen Arbeitsbesuch. Auch der Bundesaußenminister Heiko Maas wird an dieser Reise teilnehmen. Sie wird dort mit Präsident Putin im Kreml sprechen. Es geht um die aktuellen internationalen Fragen. Ich kann Ihnen die Stichworte nennen, aber Sie ahnen es schon. Syrien, Libyen, Irak, Iran, Ukraine, daneben auch bilaterale Fragen. Und nach dem bilateralen Treffen ist eine Pressekonferenz geplant. Wir werden Sie die genauen Uhrzeiten dann noch rechtzeitig wissen lassen. Das war meine kleine Ankündigung für diesen Samstag.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Dann kommen wir auch sofort zu Ihren Fragen. Das erste Thema, das ich ohnehin notiert hatte, war der Komplex Iran-Irak. Dann beginnt jetzt Herr Rinke.
Ja, Herr Seibert, dann knüpfe ich direkt da an. Können Sie uns vielleicht ein paar mehr Details sagen über das, was die Kanzlerin mit Herrn Putin besprechen möchte? Wird es so eine Art Pendeldiplomatie geben, die die Europäer jetzt auch gerade in dem USA-Iran-Konflikt unternehmen? Sie hat ja gestern schon mit Herrn Macron und Herrn Johnson telefoniert. Sind da Verabredungen getroffen worden, dass man sich nun verstärkt in diese Beratung einschalten will?
Also ich will das nicht weiter qualifizieren, diese Reise am Samstag. Die Kanzlerin trifft ja Präsident Putin bei verschiedensten Gelegenheiten zu politischen Gesprächen, zuletzt in Paris beim Normandie-Format, das war am 9. Dezember. Ich habe Ihnen die Stichworte genannt, um die es voraussichtlich gehen wird. Russland ist ein wichtiger Akteur auf der Weltbühne und als permanentes Mitglied des UN-Sicherheitsrats auch unverzichtbar, wenn es darum geht, politische Konflikte zu lösen. Insofern ist es naheliegend, dass die Kanzlerin sich mit Präsident Putin über die derzeit aufgebrochenen Konfliktherde im Nahen und Mittleren Osten zum Beispiel unterhält, aber wie gesagt auch die Bemühungen, weitere Fortschritte im Ukraine-Konflikt zu erreichen, sind sicherlich ein Thema.
Darf ich nochmal nachfragen? Mir ging es ein bisschen mehr darum. Gibt es spezielle Ideen, die die Bundesregierung einspeist in diese Gespräche? Jetzt bleiben wir mal beim Thema Iran erst.
Gut, also ich werde jetzt die Gespräche, die die Kanzlerin in Moskau mit Präsident Putin führt, nicht weiter vorwegnehmen. Die Kanzlerin hat gestern, Sie haben es selber gesagt, mit Premierminister Johnson und Präsident Macron telefoniert. Die drei haben anschließend eine gemeinsame Erklärung rausgegeben. Sie haben noch einmal darauf verwiesen, dass diese drei Staaten die jüngsten Angriffe auf Koalitionstruppen in Irak verurteilt hatten, dass sie Besorgnis mehrfach über die negative Rolle, die der Iran in der Region spielt, zum Ausdruck gebracht haben. Gleichzeitig haben sie alle beteiligten Akteure zu äußerster Zurückhaltung, zu Besonnenheit, Verantwortungsbewusstsein aufgerufen. Und die Kanzlerin ist darüber hinaus auch mit weiteren Partnern im Gespräch. Sie hat heute Vormittag mit dem türkischen Präsidenten Erdogan telefoniert und weitere Kontakte werden folgen.
Herr Blank hat die nächste Frage.
Ja, Herr Seibert, daran anschließend. Plant die Bundesregierung eine Sicherheitsratsresolution im Zusammenhang mit dem Iran-Irak-Thema? Könnte das auch Thema am Samstag dann bei der Kanzlerin in Moskau sein? Und etwas ausweitend dann noch das Thema, der Außenminister, das geht dann sicher ans AA, hat angekündigt, man werde relativ schnell Gespräche mit dem Irak aufnehmen. Haben solche Gespräche schon stattgefunden? Werden die auch von der Kanzlerin geführt? Und vor allem, mit wem redet man dort? Also wer ist der Ansprechpartner, Al-Mahdi? Oder redet man auch mit dem Parlament? Könnten Sie uns vielleicht da eine Einordnung geben, was ja auch wichtig ist für den Einsatz der Bundeswehrsoldaten im Irak?
Also auch mit dem Irak wird natürlich mit der Führung des Irak der Kontakt gesucht. Wenn es dazu Informationen zu geben gibt, werde ich die Ihnen zur Verfügung stellen. Ansonsten, denke ich, übernimmt mal das Auswärtige Amt, was die UN und so weiter betrifft.
Ja, sehr gerne. Also die Frage, ob der Sicherheitsrat sich mit der Thematik befassen soll, ja oder nein, ist Thema, das wir mit unseren Partnern jetzt führen. Außenminister Maas wird dazu auch mit VN-Generalsekretär Guterres telefonieren und darüber diskutieren, ob es im Sicherheitsrat Ansatzpunkte zu einer Deeskalation geben kann. Das ist genau das Stichwort und die Zielsetzung unserer Gespräche. Vielleicht geht das auch nochmal in Ihre Richtung, Herr Rinke, dass wir jetzt nach Möglichkeiten suchen, nach konkreten Maßnahmen, wie es zu Deeskalationen kommen kann. Das ist unsere ganz klare Zielrichtung. Wir haben als Europäer Gesprächskanäle in beide Richtungen. Die nutzen wir intensiv. Herr Seibert hat es gerade schon gesagt, für die Bundeskanzlerin. Der Außenminister war quasi auch das ganze Wochenende über am Telefon mit seinen europäischen Kollegen, mit Mike Pompeo, mit dem NATO-Generalsekretär, mit dem Hohen Vertreter der EU. Also die Drähte gedühen heiß. Es wird auch zeitnah. Wie Sie wissen, kündigen wir sowas nicht auf die Minute vorher an, weil es nicht genau planbar ist. Aber es wird auch zeitnah ein Gespräch mit dem iranischen Außenminister geben.
Sie haben jetzt nicht beantwortet, mit wem man dann auf irakischer Seite spricht.
Genau, dazu wollte ich gerade kommen, Herr Blank. Das war jetzt noch Themenkomplex Iran. Themenkomplex Irak haben wir natürlich den Parlamentsbeschluss von gestern zur Kenntnis genommen. Wir suchen jetzt das Gespräch mit der irakischen Regierung, um zu erfahren, wie sie das zukünftige Verhältnis jetzt gestalten will. Wir müssen sehen, wie die irakische Regierung nun den Parlamentsbeschluss genau annimmt, wie sie damit umgeht, welche Konsequenzen sich dann aus den irakischen Entscheidungen ergeben. Der Außenminister hat das gestern schon einmal gesagt. Ich glaube, heute Morgen auch noch mal ein Interview. Ich möchte es gerne noch mal unterstreichen. Wir werden jede Entscheidung des Iraks respektieren. Niemand will ein militärisches Engagement im Irak gegen den Willen des irakischen Parlaments und der Regierung. Also die Gespräche sind jetzt zu führen. Wir werden selbstverständlich auch über die Botschaft mit dem Parlament reden. Das ist uns wichtig. Sie wissen, das war uns auch ein großes Anliegen bei der letztmals anstehenden Mandatsverlängerung. Also die Gespräche werden da, wenn ich das so pauschal sagen darf, mit allen Beteiligten geführt.
Darf ich noch eine Zusatzfrage stellen? In dem Zusammenhang wird ja die Forderung laut aus der Opposition, die deutschen Soldaten so schnell wie möglich abzuziehen. Da kommt Herr Thiels vielleicht wieder ins Gespräch. Aber noch einmal Herrn Seibert im Zusammenhang mit der Pressemitteilung von gestern Abend, Deutschland, Frankreich, Großbritannien. Dort wird ja ausdrücklich betont, dass man weiter an der IS-Bekämpfung festhalten möchte und als wichtiges Ziel festhalten möchte. Was ist der entscheidende Punkt, um die deutschen Soldaten dort abzuziehen? Ist es tatsächlich die Entscheidung des Parlaments im Irak oder welche Rolle spielen dabei die Amerikaner? Zudem gibt es ja unterschiedliche Mandate und unterschiedliche Einsätze für die Deutschen. Gilt für alle Einsätze das Gleiche oder gilt für den Unterstützungseinsatz zur Ausbildung was anderes als zum Beispiel zur Flugüberwachung? Könnten Sie das mal auseinanderlegen?
Also vielleicht kann da im Detail auch noch der Kollege aus dem Verteidigungsministerium sich einbringen. Ich will nur grundsätzlich sagen, Deutschland war immer der Souveränität und der Sicherheit des Irak verpflichtet, hat sich immer dazu bekannt und gemeinsam mit internationalen Partnern genau dieses Sicherheit und Souveränität des Irak auch politisch, finanziell, personell unterstützt. Daraus ergibt sich logisch, was Herr Breuel gerade gesagt hat. Wir müssen und werden auch jede Entscheidung, die die irakische Regierung mit Blick auf die Anwesenheit ausländischer Streitkräfte im eigenen Land trifft, akzeptieren. Ich möchte trotzdem auch in Erinnerung rufen, dass es auch gilt, dass das Erreichte nicht unter dem Eindruck der jüngsten Ereignisse zu rasch aufzugeben. Also das könnte ja Fortschritte bei der Stabilisierung des Landes, auch Fortschritte im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat gefährden. Und das ist unser Interesse, dass das möglichst nicht geschieht. Deswegen haben die drei Regierungschefs beziehungsweise der französische Präsident und die beiden Regierungschefs gestern ja auch noch mal den hohen Stellenwert herausgehoben, den es hat, diese Anti-IS-Koalition zusammenzuhalten. Und daher haben sie auch die irakischen Stellen aufgefordert, dieser Koalition weiterhin die notwendige Unterstützung zu geben.
Herr Jordans hat die nächste Frage.
Ja. Herr Breuel oder Herr Seibert, in welchem Rahmen wird denn die anscheinende Distanzierung oder sogar Auflösung des JCPOA durch den Iran zur Sprache kommen? Ist da hingegen irgendwie ein Treffen geplant, speziell zu dem Thema?
Ja, das ist auch, das sind ja unterschiedliche Themenkomplexe, die natürlich alle miteinander zusammenhängen, die jetzt zur Sprache kommen. Aber zum Thema JCPOA lassen Sie mich vielleicht einladend sagen, dass wir die Ankündigung des Iran von gestern, die im JCPOA vereinbarten Begrenzung für die Anzahl der Zentrifugen aufzugeben, zur Kenntnis genommen haben. Das wäre ein weiterer schwer verschwiegender Verstoß gegen das JCPOA, aber nicht, das will ich auch betonen, automatisch das Ende der Vereinbarung. Unser Ziel bleibt, die Vereinbarung zu retten. Dazu sind wir im Gespräch, natürlich in erster Linie mit unseren britischen und französischen Partnern, aber auch mit der chinesischen Seite, mit der russischen Seite, mit den Beteiligten am Atomabkommen. Die Gespräche werden, Sie wissen, dass die politischen Direktoren spielen da eine besondere Rolle, auf dieser Ebene vor allem geführt. Auch der Minister hat in dieser Sache mit seinen britischen und französischen Kollegen am Telefon schon gesprochen. Und die Lage ist ja sehr im Fluss. Ein Treffen jetzt örtlich und zeitlich enger einzugrenzen in naher Zukunft ist mir zurzeit nicht möglich. Aber auch dazu gibt es Gespräche.
Dann ist Herr Lange der Nächste auf der Liste.
Ja, da nochmal direkt da anschließend, Herr Breuel. Der designierte österreichische Bundeskanzler hatte gestern Abend im ZDF Wien als möglichen Ort für ein Treffen ins Gespräch gebracht. Ist das schon konkreter geworden oder war das nur ein Vorschlag von Herrn Kurz? Und an Herrn Seibert nochmal die Nachfrage zu dem Treffen in Moskau, bitte. Ist das ein kurzfristig anberaumtes Treffen oder stand das schon länger auf dem Terminkalender? Danke.
Ja, die erste Frage kann ich kurz machen. Nein, es gibt noch keine konkreten Planungen. Sie wissen, Wien ist traditionell ein wichtiger Ort für die Nukleargespräche. Dafür gibt es viele Gründe, auch praktische Gründe. Aber es ist im Moment noch zu früh, darüber zu reden, wann dort ein nächstes Treffen stattfinden könnte.
Es ist ein gemeinsam vereinbartes Treffen, das in der derzeitigen Lage besonderen Sinn macht.
Frau Audino hat die nächste Frage.
Arbeitet die Bundesregierung an einer gemeinsamen europäischen Aktion, um die Deeskalation in der Region zu fördern? Das ist die Frage.
Ja, also ich weiß nicht genau, was Sie meinen mit Aktion. Selbstverständlich, ich habe es gerade schon betont, wir Europäer sind in einer besonderen Rolle, weil wir Gesprächskanäle haben zu beiden Seiten, weil wir aktiv in der Region sind, aktiv den Irak vor allem unterstützen, weil wir Teilnehmer im JCPOA sind. Also wir sind da mittendrin und bemühen uns darum, Deeskalation zu erreichen. Außenminister Maas hat am Wochenende sehr intensiven Kontakt mit dem Hohen Vertreter gehabt, hat auch ihn dazu aufgefordert, möglichst bald eine Sitzung der EU-Außenminister einzuberufen, also den turnusmäßigen Rat vorzuziehen. Dazu laufen derzeit die Gespräche. Ich glaube, die Terminfindung ist noch nicht abgeschlossen. Aber ich denke, da wird es auch bald ein Treffen der EU-Außenminister geben.
Frau Wolfskämpf hat die nächste Frage.
Ja, könnten Sie vielleicht die aktuelle Sicherheitslage im Irak mal einschätzen aus Sicht der Bundesregierung und was das auch für einen möglichen Abzug oder eine Einschätzung für den Abzug der Truppen haben könnte?
Ja, also wir hatten die Diskussion, glaube ich, am Freitag hier ja schon mal etwas länger und die Antwort ist für Sie nicht immer befriedigend, aber das ist wirklich das Beste, was wir tun können und entspricht auch unserem Anspruch, immer aktuell zu sein, sind die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts, die werden laufend aktualisiert. Das zieht jetzt natürlich in erster Linie auf deutsche Bürgerinnen und Bürger, die sich womöglich im Irak aufhalten oder eine Reise dahin planen, von der wir auch warten, das möchte ich jetzt nochmal betonen. Genau, also von daher, wenn das Ihre Stoßrichtung der Frage ist, sind die Reise- und Sicherheitshinweise laufend aktualisiert bei uns unter anderem auf der Homepage zu finden. zum Einsatz der Bundeswehr?
Kann ich gerne ergänzen. Wie Sie ja wissen, ist die Ausbildung der irakischen und kurdischen Sicherheitskräfte zurzeit ausgesetzt. Und das basiert auf einer Sicherheitseinschätzung und Bewertung des Kommandierenden Generals dieser Taskforce Operation Inherent Resolve. Das ist ja diese Anti-IS-Koalition. Und dem sind wir natürlich gefolgt. Die Sicherheitslage wird sehr genau beobachtet. Die Verteidigungsministerin hat den Generalinspektor angewiesen, in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Einsatzführungskommando da genau drauf zu schauen, um auch sehr zeitnah eine Einschätzung zu bekommen, was das für unsere Soldatinnen und Soldaten bedeutet. Die verlassen im Moment nicht die Lager. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und natürlich wird immer überprüft, verändert sich die Sicherheitslage oder Ähnliches. Und wir sind dann, davon können Sie ausgehen, auch sehr schnell reaktionsfähig.
Herr Jessen hat die nächste Frage.
Ich möchte doch noch mal auf die Voraussetzungen des Mandats zu sprechen kommen. Bei allen Parlamentsentscheidungen ist immer von der Bundesregierung gesagt worden, Grundlage sei die Bitte der irakischen Regierung um solche Unterstützung. Diese Situation ist doch nicht mehr gegeben. Nach dem Parlamentsbeschluss gestern nicht mehr, der ja auch auf Wunsch des geschäftsführenden Ministerpräsidenten gefasst worden war. Und die Meldungslage von heute Morgen ist, dass die Regierung jetzt dabei sei, technisch umzusetzen, wie der Abzug fremder Truppen, zu denen dann auch Bundeswehr gehört, umzusetzen sei. Bei dieser Lage müssen Sie nicht jetzt sagen, wir bereiten uns ebenfalls auf einen Abzug der Bundeswehrkräfte vor, weil die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Herr Breul, Herr Seibert.
Ja, ich kann Ihnen noch mal was zu sagen. Erstens, Sie haben es im Grunde genommen Ihre Frage selbst beantwortet. Wir haben gesagt, auf Einladung der Regierung und einen Beschluss des Parlaments, genauso war es. Und jetzt reden wir mit der Regierung, das habe ich gerade schon erwähnt, über diese Fragen, wie die Regierung jetzt denkt, mit diesem Beschluss des Parlaments umzugehen und wie sie sich den weiteren Umgang mit den Partnern wünscht. Auch diesen Punkt möchte ich noch mal unterstreichen. Herr Seibert hat ihn gerade gemacht. Wir sind Partner der irakischen Streitkräfte im Irak. Gemeinsam haben wir den Kampf gegen die IS bestritten, haben einen wichtigen Beitrag geleistet, militärisch, aber auch zivil und mit Stabilisierungsbeiträgen. Und wir sind der Überzeugung, das ist gestern in der Erklärung der Regierungschefs ja sehr deutlich geworden, der IS ist weiter nicht besiegt. Er stellt nach wie vor eine ernste Bedrohung dar. Und daher machen wir uns große Sorgen, dass es ohne das Engagement der internationalen Gemeinschaft gegen die IS eine erneute und weitere Destabilisierung geben wird. Das sind die Art von Gesprächen, die wir führen mit der irakischen Seite. Sehr konstruktiv. Wir sind nicht dazu da, jemandem etwas aufzudrängen. Wir sind Partner der irakischen Regierung, erfolgreiche Partner. Und unsere Mission ist nicht erfüllt. Und diese Diskussion führen wir jetzt mit der irakischen Seite.
Nachfrage. Ich finde nicht, dass die Frage sich von selbst beantwortet hat, denn die Einladung, auf die Sie sich berufen, wurde faktisch gecancelt. Sie wurde zurückgenommen. Sie gilt doch nicht mehr, wenn ein Parlament auf Wunsch der Regierung beschließt, wir möchten, dass diese Truppen rausgehen, können Sie doch nicht mehr von einer existierenden Einladung ausgehen. Und zum Zweiten, da Sie sagen, wir drängen niemandem etwas auf, da tut sich eine Kluft auf zum Verhalten der US-Regierung. Donald Trump hat erklärt, die USA würden auf jeden Fall bleiben. Wenn der Irak darauf beharrt, sie rauszubringen, würde es Sanktionen nie vorher gesehenen Ausmaßes geben und es würde teuer werden. Das ist klassischerweise mindestens das, was man Aufdrängen nennt. Wie verhält sich die Bundesregierung zu diesem Ansatz des Bündnispartners?
Also ich glaube nicht, dass Herr Trump für die Bundesregierung spricht.
Nein, aber er ist Bündnispartner. Sie arbeiten in der die Anti-IS-Koalition wird wesentlich von den USA mitgeleitet. Und deswegen ist die Frage legitim, wie verhalten Sie sich? Da tut sich doch dann eine wachsende Kluft auf im Verhalten, in der Strategie.
Naja, also wie in der Vergangenheit auch, tun wir gut daran, nicht hier in die Kommentierung von Tweets einzusteigen, sondern wir reden mit den Beteiligten. Wir reden jetzt in erster Linie mit der irakischen Regierung. Wir reden mit unseren europäischen Partnern und wir reden natürlich auch im Rahmen der Anti-IS-Koalition. Auch da hat der Außenminister Maas vorgeschlagen, möglichst bald ein Treffen dieser Gruppe abzuhalten.
Darf ich eine letzte? Jetzt hat eigentlich erst Ihr Nachbar die nächste Frage. Ich nehme Sie aber gern noch mal hinten auf die Liste, Herr Jessen.
Herr Jung. Ich würde gerne zu der Ermordung noch mal kommen von zum einen Soleimani, aber auch dem irakischen General Abu Mahdi Mohandi. Da hat die irakische Regierung ja auch in zwei Briefen schon die Vereinten Nationen aufgerufen, die Tötung von sowohl Soleimani als auch Abu Mahdi zu verurteilen. Hat die Bundesregierung auch so eine Aufforderung bekommen? Und verurteilen Sie zumindest den Drohnenangriff auf den irakischen General?
Ja, von einer Aufforderung ist mir jetzt nichts bekannt. Ansonsten haben wir am Freitag ja hier schon eine erste Einschätzung zu dem Militärschlag gegeben. Daran hat sich heute am Montagmorgen nichts geändert.
Am Freitag war leider keine Rede von Rammstein. So ein Drohnenangriff kann ja nur durch die Relaisstation in Rammstein passieren. Welche Rolle oder wie beurteilen Sie die deutsche Rolle an dieser Ermordung von den beiden Generälen?
Also ich glaube nicht, dass das richtig ist, was Sie sagen über die Relaisstation. Die Bundesregierung nimmt die Erklärung der USA, Entschuldigung, jetzt bin ich gerade mit meinem Zettel durcheinander geraten. Also wir haben keine Erkenntnisse darüber, dass Rammstein bei dem konkreten Luftschlag in irgendeiner Form beteiligt wäre. Aber das würde ich gerne nochmal hier unterstreichen. Die USA sind verpflichtet, auf ihren Stützpunkten in Deutschland deutsches Recht und Völkerrecht einzuhalten. Und das haben sie uns auch zugesichert.
Das ist ja in der Vergangenheit immer und immer wieder.
Herr Jung, Sie hatten zwei Fragen. Okay. Ich habe noch sieben weitere Fragen auf der Liste. Ich muss auch gestehen, so langsam vielleicht zum Ende zu diesem Thema zu kommen, weil ich noch Anmeldungen für andere habe. Jetzt ist erstmal Frau Quadbeck dran.
Ich würde gerne vom Verteidigungsministerium wissen, inwieweit die Soldaten unter der neuen Lage überhaupt noch ihre Mission vor Ort erfüllen können und wie hat sich die Arbeit eben in den vergangenen Tagen verändert?
Ja, wir haben ja gesagt, dass die Ausbildung derzeit aktuell ausgesetzt ist. Das heißt, im Moment machen die andere Arbeiten, bereiten mögliche neue Ausbildungen vor und Ähnliches. Aber natürlich hängen wir da ein Stück weit natürlich jetzt in der Luft, weil wir sehen müssen, wie sich die irakische Seite positioniert. Insofern findet jetzt keine Ausbildung statt. Und für die Soldaten bedeutet das, hatte ich eben ja schon mal skizziert, dass sie die Lager nicht verlassen, auch aus Sicherheitsgründen nicht verlassen. Und jetzt müssen wir eben abwarten, wie die irakische Seite sich positioniert und darauf
eine kurze Nachfrage. Wie lang macht eine solche Haltung des Abwartens aus Ihrer Sicht Sinn?
Also es wäre natürlich besser, je früher wir Klarheit haben. Das ist völlig klar. Man kann nicht über Monate in einem solchen Schwebezustand bleiben. Ich glaube, daran hat auch niemand Interesse.
Die nächste Frage hat der Kollege auf dieser Seite.
Ja, sagen wir das iranische Fernsehen. Ich habe zwei Fragen. Zuerst an das Außenministerium. Da ist ein Zitat, das eigentlich Kopfzerbrechen bereitet. Und zwar, ich zitiere, US-Außenminister Mike Pompeo beteuerte, seine Regierung sei nun um eine Deeskalation bemüht. Zudem erklärte Pompeo, er habe mit Bundesaußenminister Heiko Maas, SPD in Klammern, über die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump gesprochen, Soleimani in einer defensiven Aktion zu eliminieren. Wie bewerten Sie überhaupt diese Berichterstattung, die in Merkur zu lesen ist, auch heute aktualisiert?
Ja, also wie üblich äußern wir uns ja nicht zur Berichterstattung. Da möchte ich jetzt nicht die Berichterstattung des Merkur bewerten. Ich kann Ihnen aber sagen, es ist richtig, dass die beiden Außenminister telefoniert haben und dass Herr Pompeo Herrn Maas unterrichtet hat. Ich glaube, es gibt auch einen Tweet von Herrn Pompeo dazu, mehr oder weniger des gleichen Inhalts. Und der amerikanische Außenminister hat das gesagt, was ja auch medienöffentlich danach von den Amerikanern gesagt wurde, dass die amerikanische Begründung für den Luftschlag ist und war eine imminente Bedrohung durch General Soleimani.
Zusatz. Das Telefonat vor der amerikanischen Tötung von General Soleimani oder danach?
Danach.
Danach. Dann komme ich, wenn Sie gestatten, zur zweiten Frage.
Ihre zweite Frage, okay.
Es geht um den fünften Schritt von Iran, dieser angekündigte fünfte Schritt in Bezug auf JCPOA. Wie bewerten Sie überhaupt diesen Schritt, erstens? Zweitens, halten Sie es für möglich, dass die EU-Trio infolge dieser Entwicklung auch das Abkommen aufkündigt? Das wäre an die Bundesregierung.
Ich kann nur wiederholen, was Herr Breul vorhin im Ansatz schon gesagt hat, was hier immer und immer wieder gesagt worden ist. Wir haben als Bundesregierung weiterhin großes Interesse am Erhalt des Nuklearabkommens, des JCPOA. Und dafür setzen wir uns ein, gemeinsam und intensiv mit unseren Partnern. Es besorgt uns sehr, dass der Iran mehrere seiner Verpflichtungen nicht mehr einhält und dass er nun angekündigt hat, weitere Verpflichtungen nicht mehr einhalten zu wollen. Das ist ein weiterer falscher Schritt in die falsche Richtung und wirft natürlich schwerwiegende Fragen hinsichtlich der Zukunft dieses Abkommens auf. Deswegen auch in der gestrigen Erklärung Merkel, Macron, Johnson noch einmal der dringliche Aufruf an den Iran von Seiten Deutschlands, Großbritanniens, Frankreichs, sämtliche Maßnahmen zurückzunehmen, die nicht mit dem JCPOA im Einklang stehen. Wir sind in sehr engem Austausch mit unseren E3-Partnern und mit der EU und dem will ich jetzt nicht vorgreifen, aber es ist ganz klar, wir meinen, auch der Iran müsste weiterhin sein Interesse ganz klar sehen, in diesem Nuklearabkommen zu verbleiben. Wir wollen gerne dafür arbeiten, müssen aber jetzt zur Kenntnis nehmen, dass da ein falscher Schritt nach dem anderen gegangen worden ist.
Zusatz. Gesetzten Fall, also nehmen wir an, die Entwicklung wird in Folge haben, dass auch Europäer austreten. Wie sehen Sie die Wahrscheinlichkeit eines Ausstiegs Irans aus dem Atomwaffensperrvertrag? NPT.
Naja,
ist überhaupt das ein Thema für Sie oder nicht?
Ehrlich gesagt, für uns ist Thema, das JCPOA zu bewahren. Und ich möchte vielleicht hinzufügen zu dem, was Herr Seibert gerade gesagt hat, dass wir das nüchtern betrachten werden, wie in der Vergangenheit auch. Reagieren wir nicht auf Ankündigungen, sondern auf das, was die IAEO uns berichtet. Die Fortsetzung der Zusammenarbeit Irans mit der IAEO bleibt daher von sehr großer, nicht zu sagen zentraler Bedeutung. Das hat der Iran gestern angekündigt, die Zusammenarbeit fortzusetzen. Nur so kann man die Transparenz erreichen, dass die Weltgemeinschaft verlässlich verifizieren kann, welche Schritte Iran tatsächlich unternimmt. Gleichzeitig ist klar, mehr Zentrifugen ohne erkennbaren zivilen Nutzen untergraben die Nichtverbreitungsfunktion des JCPOA.
Herr Warwick hat die nächste Frage.
Warwick RT, ich würde ganz gerne noch mal auf die gemeinsame Erklärung von Macron, Merkel und Johnson zurückkommen. In dieser wird ja ausschließlich der Iran explizit aufgefordert zu deeskalieren. Da würde mich interessieren, aus was für Beweggründen hat man darauf verzichtet, auch die USA explizit zur Deeskalation aufzufordern?
Also wenn ich zitieren darf aus der gemeinsamen Erklärung, wir appellieren an alle beteiligten Akteure, äußerste Zurückhaltung und Verantwortungsbewusstsein an den Tag zu legen. Und dann kommt der Abschnitt, wir rufen insbesondere Iran auf, von weiteren gewalttätigen Aktionen oder deren Unterstützung abzusehen. Vielleicht muss man noch mal daran erinnern, dass mit General Soleimani ein Mann getötet wurde, der unzweifelhaft für eine Vielzahl von terroristischen Aktionen und Gewalttaten verantwortlich war und der aus diesem Grunde in den vergangenen Jahren sowohl von der UN als auch von der EU für diese Aktionen auch gelistet war.
Zusatz?
Kurze Bemerkung, auch der Kollege Jung hatte schon
drauf verwiesen. Keine Bemerkung, Nachfragen sind
die kommt auch noch, ja. Aber dass halt auch nicht nur Herr Soleimani ermordet wurde, aber meine Frage bezieht sich auf die Äußerung der UN-Berichterstatterin zu außergerichtlichen Tötungen bzw. Hinrichtungen, Agnes Kayamar, die diese zielgerichtete Tötung von Soleimani und ein Dutzend anderer Personen als sowohl Völker- als auch menschenrechtswidrig bezeichnet hat. Da würde mich interessieren, inwieweit die Bundesregierung und explizit vielleicht auch das Auswärtige Amt die Einschätzung der UN-Berichterstatterin teilen.
Ja, also mir liegt die Äußerung hier im Einzelnen nicht vor. Ich bin mir sicher, dass sie uns bekannt ist. Zur allgemeinen völkerrechtlichen Einordnung hat Herr Burger am Freitag hier schon ein paar Sätze gesagt. Wir haben die Begründung der USA gesehen dafür. Die Informationen, die Begründung nachzuvollziehen, fehlen uns aber. Für uns ist klar, militärische Gewalt kann immer nur das allerletzte Mittel sein. Aus gutem Grund gibt es im Völkerrecht eng gesteckte Grenzen für die Anwendung von Gewalt. Und an dieser Errungenschaft wollen wir als Bundesregierung ausdrücklich festhalten.
Ich habe auf der Liste zu dem Thema jetzt noch mal Herrn Blank, Herrn Jessen, Herrn Jordans und Herrn Jung. Und damit würde ich das Thema dann auch gern beenden. Dann ist Herr Blank als nächstes dran.
Ja, Herr Seibert, wäre ein Angriff auf Kulturstätten des Iran aus Sicht der Bundesregierung ein Kriegsverbrechen? Und an das Auswärtige Amt bitte nochmal die Frage zu Iran. Gestern ist wohl der Geschäftsträger einbestellt worden. Es war nicht zu klären, wo der deutsche Botschafter ist. Können Sie da bitte kurz Aufklärung geben, wer denn jetzt Ansprechpartner war oder wer ist einbestellt worden? Und in diesem Zusammenhang wird vom Iran der Vorwurf erhoben, dass es unangemessene Äußerungen von deutscher Seite, von deutschen Offiziellen geben würde. Weiß man mittlerweile, was die Iraner damit meinen oder wen sie damit meinen?
Ja, also, nee, machen Sie nur. Also zur zweiten Frage wollte ich jetzt einsteigen. Sabit Ihnen nichts wegnehmen.
Nicht besorgt.
Es ist richtig, dass der Gesandte gestern im iranischen Außenminister ein Ministerium ein Gespräch geführt hat, auf besondere Bitten der iranischen Seite. Das ist nichts Ungewöhnliches, dass das vom Gesandten wahrgenommen wird. Das ist der Vertreter des Botschafters. Wenn der aus dem einen oder anderen Grund verhindert sein sollte, also das ist sozusagen ein ganz übliches Prozedere, genauso wenn wir solche Gespräche hier in Berlin führen, kommt dann der Botschafter oder der die Gesandte. Also das ist sozusagen jetzt hat keine politische Bedeutung. Über den Inhalt der Gespräche ist es so wie immer, dass wir darüber keine detaillierte Auskunft geben können, aber Sie können sich sicher vorstellen, dass die Argumente, die der Iran öffentlich vorgebracht hat und die Unzufriedenheit mit einigen deutschen Einlassungen, die da vorherrschen, auch in dem Gespräch zur Sprache kam.
Jetzt haben Sie aber auf beide Fragen nicht geantwortet, das kann ich auch verstehen, aber es ist nicht zufriedenstellend. Der Botschafter, weiß man, was das eine oder andere gewesen ist, was ihn verhindert hat, an dem Gespräch teilzunehmen oder das Gespräch wahrzunehmen? Und die zweite Sache können wir nicht erfahren, das fragt man sich ja tatsächlich. Was waren die offiziellen Äußerungen aus Deutschland, die die Iraner verärgert haben? Und dann bitte noch die Frage nach den Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit Angriffen auf Kulturgüter.
Ja, also fange ich vielleicht kurz an, was als Kriegsverbrechen zu werten ist. Das entscheidet ja nicht die Bundesregierung oder irgendeine Regierung im Alleingang, sondern das entscheiden die weltweit gültigen Normen und Konventionen. Und darin muss man nachschauen, wenn man sehen will, wie Angriffe auf Kulturstätten bewertet werden. Und das wird dann auch gelten.
Also ich kann vielleicht nur dazu hinzufügen, vielleicht haben Sie es gesehen, der Außenminister Pompeo hat sich zu diesem Themenkomplex ja auch geäußert und gesagt, dass die USA sich bei etwaigen Reaktionen auf einen iranischen Militärschlag strikt an das humanitäre Völkerrecht halten werden. Und das ist natürlich genau das, was wir auch nicht nur von den USA, sondern insgesamt einfordern, den Respekt des humanitären Völkerrechts. Dann zur Frage nach dem Botschafter. Ich persönlich weiß es schlicht nicht. Ich kann mal gucken, ob ich Ihnen das nachreichen kann, warum er jetzt an dem Gespräch nicht teilnehmen konnte. Was die iranischen Vorwürfe sind, müssten Sie ja eigentlich streng genommen die iranische Seite fragen. Aber ich denke, dass Ihre Kreativität dazu ausreicht. Und wenn Sie sich die Statements der Bundesregierung angucken, wo ja nochmal deutlich auch am Freitag schon darauf hingewiesen wurde, welche Rolle Herr Soleimani in der Vergangenheit gespielt hat, dass das nicht unbedingt die Interpretation der iranischen Seite ist.
Herr Jessen.
An die Kulturstättenfrage anknüpfend, Herr Breul, für das Auswärtige Amt ist ja die auswärtige Kulturpolitik eine der drei Säulen. Und wenn ich mich recht entsinne, dann haben Sie vor etwa 2 Jahren eine eigene Konferenz einberufen zum Schutz oder Wiederaufbau von Kulturstätten, die in Syrien zerstört worden waren. Und in dem Zusammenhang hat das Auswärtige Amt, ich denke, von völkerrechtswidrigen und menschenrechtswidrigen Aktionen gesprochen. Darf man also davon ausgehen, dass genau dieser Maßstab auch wieder angelegt würde, wenn im Iran Kulturstätten angegriffen würden? Und zum Zweiten, hat eigentlich Außenminister Pompeo, der gestern die Bundesrepublik explizit angesprochen hat, indem er sagte, auch Deutschland müsse zur Kenntnis nehmen, dass die Tötung des Generals Deutschland vor weiteren Schäden bewahrt habe. Hat er das in irgendeiner Weise gegenüber der Bundesregierung ausgeführt? Vor welchen konkreten Schäden, die nachweisbar in direkter Planung waren, hat diese Hinrichtung Deutschland bewahrt?
Ja, also zu Ihrer ersten Frage, vollkommen richtig. Kulturgütern ist für uns ein zentrales Anliegen im Auswärtigen Amt und ich glaube, wir müssen gar nicht so weit zurückgehen, 2 oder 3 Jahre, dass dazu die letzte Konferenz bei uns war. Das ist ein fortlaufendes Thema für uns. Und ich kann Ihnen auch abstrakt sagen, dass die gezielte Zerstörung von Kulturgütern durch wen auch immer in einem bewaffneten Konflikt eine Verletzung des humanitären Völkerrechts darstellt. Ihre zweite Frage zu den Äußerungen von Herrn Pompeo, also die möchte ich im Einzelnen nicht kommentieren. Wir haben das wahrgenommen als eine Reaktion auf die öffentlichen Äußerungen der Wir führen Gespräche mit der amerikanischen Regierung und stellen da auch nochmal unsere Position dar. Gezielte und weitergehende Informationen, das erzählte ich vorhin schon, die es uns erlauben würden, die völkerrechtliche Begründung nachzuvollziehen, liegen uns derzeit nicht vor.
Nachfrage, da nun aber Präsident Trump explizit angekündigt hat, auch, dass auch Kulturgüter auf der Liste der 52 Ziele stehen. Wie bewerten Sie eine solche Ankündigung?
Ja, also ich habe es vorhin schon mal gesagt und ich weiß gar nicht, wie oft ich es hier schon mal gesagt habe, dass wir die Äußerungen auf Twitter hier aus gutem Grunde nicht kommentieren.
Herr Jordans.
Ja, Herr Breul, nur um das nochmal ganz klar zu verstehen, hat die Bundesregierung von amerikanischer Seite um Informationen gebeten, die als Rechtfertigung für diese gezielte Tötung von amerikanischer Seite angeführt wurden? Und Sie hatten ja die iranische Interpretation der Aussagen hier vom Freitag angesprochen. In Teheran wurde das so empfunden, als hätte die Bundesregierung diese Aggression, von denen gesprochen wurde, als Rechtfertigung für die Tötung Soleimanis gesehen. War diese Interpretation iranischer Seite korrekt? Sieht die Bundesregierung die Tötung Soleimanis als gerechtfertigt an?
Also da begeben wir uns ja quasi auf Ebene Ableitung, auf einer zweiten Ableitung, Interpretation eines anderen der Äußerungen von uns. Also unsere Äußerungen stehen für sich und jedem steht es zu, die zu interpretieren oder auch nicht. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Zum ersten Themenkomplex, wir sprechen mit den USA, wir sprechen mit unseren Verbündeten und zwar zu allen Elementen, die dieser ganze Themenkomplex umfasst.
Nachfrage, also Sie sprechen mit denen, haben aber nicht explizit um die Informationen gebeten, ist das korrekt?
Wir sprechen mit denen.
Herr Jung.
Auch nochmal bezüglich Informationen, wie kommen Sie denn darauf, dass Rammstein keine Rolle bei diesem Drohnenangriff gespielt hat? Es ist ja die einzige Relaisstation und Sie haben selbst im Bundestag zugegeben, dass diese Relaisstation für die Planung, Überwachung und Auswertung von Drohnenangriffen der Amerikaner im Nahen Osten, im Mittleren Osten, im Irak, im Jemen zuständig sind. Haben Sie, Herr Jordans hat auch gerade gefragt, ob Sie sich aktiv um Kenntnisse gekümmert haben. Sie sind ja auch gerichtlich dazu verpflichtet, völkerrechtlich das zu überprüfen und bei den Amerikanern nachzufragen. Was haben Sie in Sachen Rammstein konkret versucht zu wissen?
Also, Herr Jung, ich habe für Sie eigentlich immer meinen Rammstein-Zettel dabei, heute nicht. Wenn ich das aus der Erinnerung richtig gemerkt habe, ist das, und das ist der Punkt, den ich vorhin ansprechen wollte, ist Rammstein eine Relaisstation, aber es ist nicht richtig, wie Sie sagen, dass es die einzige Relaisstation der Amerikaner
für diese Gebiete
ist. Generell kann ich Ihnen sagen, dass die Bundesregierung mit den USA in einem regelmäßigen und vertrauensvollen Austausch zur Rolle des US-Luftwaffenstützpunkts Rammstein ist. Und das werden wir auch in der Zukunft so weiterführen.
Und darf ich noch eine Zusatz? Auch nochmal zur Frage von Herrn Jordans. Das Erste, was Frau Demmer am Freitag hier gesagt hat, ist, das amerikanische Vorgehen ist eine Reaktion auf eine ganze Reihe von militärischen Provokationen, für die der Iran Verantwortung trägt. Das ist so eine Rechtfertigung für die Ermordung. Oder nicht, Herr Seibert?
Also, wie Sie das wahrnehmen, ist erstmal Ihre Sache. Frau Demmer hat darauf hingewiesen, dass der militärischen Aktion vom 3. Januar Aktionen des Iran zuvorgingen. Und das wissen wir alle hier im Raum. Da gab es die Angriffe auf die Tanker in der Straße von Hormuz, auf die saudischen Ölanlagen, die Angriffe auf die Koalitionstruppen in Irak, den Angriff auf die, und der lag ja nun gerade erst wenige Tage zurück, auf die US-Botschaft in Bagdad. Darauf hat Frau Demmer hingewiesen. Und wir haben immer wieder betont, und es ist vielleicht Gelegenheit, es nochmal zu tun, dass wir genau diese regionalen Aktivitäten des Irak sehr kritisch sehen und dass sie eine negative Rolle in dieser Region spielen.
Frau Gammelin hatte sich noch nachträglich zu dem Thema gemeldet, kommt natürlich auch noch ran. Nehmen Sie bitte das Mikrofon vor Ihnen, das vertragen die besser.
Ja, nochmal auch eine Frage dazu. Der NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat ja heute für heute Nachmittag zu einem Treffen der NATO-Mitgliedstaaten aufgerufen. Meine Frage, was steht da? Vielleicht können Sie uns teilhaben lassen, was auf der Tagesordnung steht. Und ist es möglich oder rechnen Sie damit, dass die USA auch um Beistand fragen?
Ja, also genau, es gibt heute Nachmittag eine Sitzung des Nordatlantikrates auf Botschafterebene, die kurzfristig einberufen wurde aufgrund der aktuellen Ereignisse. Ich glaube, wie üblich können wir sozusagen die Details da nicht vorwegnehmen, aber Sie sind sich ja bewusst, dass die NATO ja präsent ist vor Ort im Irak und sich die Fragen, die wir uns national stellen, sich natürlich auch für das Bündnis stellen und die werden beraten werden. Über einen Artikel 5 Fall muss, das ist ja sozusagen das der Bündnisfall, die Verteidigung, da haben wir keinerlei Anzeichen, dass das in irgendeiner Form beraten
wird. Und welche Fragen sind das, wenn Sie sagen, die Fragen, die so im Raum stehen, vielleicht können Sie...
Naja, die Fragen, die Sie uns zum Beispiel heute auch schon gestellt haben, nämlich was machen die Soldatinnen und Soldaten vor Ort, welche Möglichkeiten haben sie, den Aufgaben nachzudehnen, gibt es Sicherheitsthemen und so weiter. Also die Fragen betreffen natürlich auch die NATO-Mission, also ganz praktische Konsequenzen aus den aktuellen politischen Entwicklungen.
Dann würde ich jetzt gern zu anderen Themen kommen. Mir wurden auch 5 bis 6 schon angezeigt. Und Herr Blank macht jetzt einfach mal das nächste neue Thema auf.
Herr Seibert, Herr Söder hat am Wochenende gesagt, er könne sich sehr gut zur Mitte der Legislaturperiode eine Verjüngung des Kabinetts vorstellen. Kann das sich die Kanzlerin auch vorstellen? Also gibt es Gedankenspiele auch bei der Kanzlerin oder eine Planung zu einer Kabinettsumbildung noch in diesem Jahr?
Die Bundeskanzlerin arbeitet mit allen Ministerinnen, mit allen Ministern gut und gerne zusammen. Diese Bundesregierung hat eine Vielzahl von Projekten für diese Legislaturperiode. Und gewiss ist es so, dass wir dabei an manchen Stellen auch noch Tempo oder Dynamik zulegen könnten. Aber das Essentielle ist, sie arbeitet gern mit allen Ministerinnen und Ministern zusammen.
Frau Gammelin zu dem Thema?
Nee, ist ein anderes Thema.
Ach so. Gibt es weitere Fragen zu dem Thema, Herr Rinke?
Herr Seibert, vielleicht können Sie uns sagen, an welchen Stellen die Kanzlerin da ganz gerne mehr Tempo machen würde und uns das vielleicht thematisch nennen, weil auch Herr Söder ja keine Namen genannt hat, sondern eher die Themen identifiziert hatte, in denen er sich mehr Schwung erhofft.
Also, da könnten wir jetzt viele Themen durchgehen. Ich weiß nicht, ob das nicht den Rahmen sprengen würde. Es ist immer wieder doch auch betont worden, dass wir bei der Digitalisierung insgesamt, und das ist ja ein sehr breites Feld, sehr facettenreich, dass wir insgesamt da Dynamik haben müssen. Und diese Bundesregierung hat eine erhebliche Dynamik in dieses politische Feld hineingebracht, indem sie das Thema der Digitalisierung so zentral in ihrer Arbeit angesiedelt hat wie noch keine Bundesregierung davor. Und trotzdem kann man sicherlich da auch zum Beispiel immer noch zulegen.
Herr Blank nochmal.
Ja, ganz kurz noch, nachdem sich der Innenminister heute bereits geäußert hat und gesagt hat, er hoffe, dass er noch einige Tage das Ministerium führen könne. Er hat das wohl ironisch gemeint. Welche Rolle spielt denn für die Bundeskanzlerin das Alter des Innenministers, der jetzt ja 70 Jahre alt ist? Wenn es um die Verjüngung geht, denkt man ja natürlich an ihn. Und könnten Sie noch mal auseinandersetzen im Kabinett? Und für die Kabinettszusammensetzung ist ja jede Partei für ihre eigenen dort hinein entsandten Minister zuständig. Also ist da durchaus möglich, dass der Herr Söder auch was für die CDU-Minister sagt?
Also ich werde Ihnen jetzt nicht den Gefallen tun, die einzelnen Kabinettsmitglieder nach ihren Geburtsdaten durchzugehen. Das, was ich gesagt habe für die Bundeskanzlerin, dabei bleibt. Sie arbeitet mit allen Ministern und Ministerinnen gern und gut zusammen.
Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann hat jetzt Herr Neuhahn ein neues Thema.
Ja, vielen Dank. Mir geht es um das Thema Klimapolitik. Dazu zwei Fragen. Erst an Herrn Haufe, dann auch an Frau Einhorn. Herr Haufe, Experten gehen davon aus, dass sich die CO2-Emissionen in Deutschland im Jahr 2019 etwas verringert haben, dass womöglich sogar das Klimaschutzziel für 2020 wieder in greifbare Nähe rückt. Was für Erkenntnisse hat die Bundesregierung dazu und was tun Sie aktiv, um bereits 2020 das Klimaschutzziel von -40% zu erreichen? Insbesondere auch, was den Ausbau erneuerbarer Energien betrifft. Und dazu passend die Frage an Frau Einhorn, das berühmte Kohleausstiegsgesetz, was Sie ja auf dieses Jahr verschoben haben. Wie ist der Stand der Dinge? Wann rechnen Sie mit einem Kabinettsbeschluss? Und ist aktuell der Passus zum Mindestabstand von Windkraftanlagen noch enthalten in diesem Gesetz? Danke.
Also bezüglich der Daten, bezüglich der Daten zu den Treibhausgasemissionen warten wir mal die Berechnungen des Umweltbundesamtes ab, die ja in den nächsten Wochen vorgelegt werden. Da wird es die erste Nahzeitprognose geben für das vergangene Jahr. Und dann werden auch sehr schnell die sicheren Daten für 2018 vorliegen. Und dann können wir schauen, ob diesen Trend, den Sie hier ansprechen, auch dann eben zu sehen ist. Ich will da jetzt nichts vorwegnehmen. Und ansonsten kann ich nur sagen, dass die Tempo und Dynamik natürlich für die Umweltministerin in ihrem Bereich diese beiden Worte sehr gut klingen für die gesamte Bundesregierung. Denn die Frage des Klimaschutzes wird sich natürlich im Bereich des erneuerbaren Energieausbaus und im Verkehr entscheiden. Und auf diesen beiden Feldern haben wir noch einige Aufgaben zu lösen. Da ist sich die Umweltministerin sehr bewusst. Dementsprechend stellt sie sich auch auf. Und der Ausbau, den Erneuerbaren haben Sie ja gerade angesprochen, den besprechen wir gerade insoweit, dass wir die nächste Novelle des Erneuerbaren Energiegesetzes vorlegen müssen. Da ist das BMWI federführend. Dazu will ich sicherlich gleich etwas sagen. Die Diskussion ist bekannt, die Punkte sind bekannt. Da hat sich nichts verändert. Für uns ist klar, dass gerade der Windausbau entscheidend ist. Und es muss ein deutliches Signal geben, dass dieser Ausbau in diesem Jahr eben auch schon wieder eine Dynamik erfährt, die unseren Klimazielen gerecht wird.
Kurze Nachfrage. Gehen Sie davon aus, dass 2020 das Klimaziel erreichbar ist für Deutschland?
Ich kann Ihnen hier keine hypothetischen Fragen beantworten. Wir müssen uns erst mal die Daten anschauen. Wir haben ja Behörden in Deutschland, wir haben ein Treibhausgasregister. Dort lässt sich diese Frage beantworten. Und die Daten in diesem Treibhausgasregister werden gerade kurz vor die Veröffentlichung vorbereitet. Die werden nochmal überprüft, das dauert noch ein paar Wochen. Und dann legen wir die vor, so wie wir das jedes Jahr tun. Also ich werde heute in der ersten Januarwoche sicherlich da nichts dazu sagen können.
Ja. Zum Kohleausstiegsgesetz kann ich Ihnen noch keinen neuen Stand berichten. Das ist so wie Ende 2019 auch gesagt. Das Gesetz befindet sich noch in der Ressortabstimmung. Da geht es ja einerseits um den Kohleausstieg, aber auch um flankierende Regelungen. Und das ist insgesamt ein komplexes Vorhaben. Wir haben den Anspruch, das alles in einem Gesetz umzusetzen und nehmen uns deshalb auch die Zeit, die wir dafür benötigen, um das im Austausch mit den Ressorts dann auch ordentlich hinzukriegen. Was den Abstand zu den der Windräder angeht, das ist ja möglicherweise ein Teil eines Pakets und dazu äußern wir uns nicht. Wir geben hier keine Zwischenstände bekannt, aber auch für das Bundeswirtschaftsministerium gilt, was der Kollege aus dem Umweltministerium gerade gesagt hat, dass der Ausbau der Windenergie an Land für uns ein zentrales Thema ist. Deshalb hat auch Wirtschaftsminister Altmaier vor einigen Wochen einen Aktionsplan zum Ausbau der Windenergie an Land vorgelegt mit 18 konkreten Maßnahmen, wie das beschleunigt werden kann und sollte. Die Maßnahmen richten sich an viele Häuser, nicht nur an unser Ressort. Da geht es unter anderem darum, halt auch die Genehmigungen zu beschleunigen, weil das ein großer Hemmschuh ist, dass die Genehmigungen dort zu lange dauern. Und wir sind dabei, das umzusetzen mit Hochdruck. Und das gilt genauso auch für das Kohleausstiegsgesetz.
Frau Gammelin dazu.
Ja, auch zum Kohleausstiegsgesetz. Wir hatten ja gerade davon gesprochen, oder Herr Seibert hatte gerade davon gesprochen, dass Frau Merkel mehr Dynamik an einigen Stellen entfachen will. Und man hört, dass ja auch das Kohleausstiegsgesetz diesen Beschluss dynamischer fassen will und Gespräche mit diversen Ministerpräsidenten plant. So meine Frage ist, stimmt das, dass Frau Merkel das Gesetz in ihre Hände nehmen will. Wann sollen diese Gespräche stattfinden und mit welchem Ministerpräsidenten oder welchen anderen Gesprächspartnern will sie darüber sprechen?
Da werde ich Ihnen eine Antwort nachreichen müssen. Nach meinem Wissen geht es zunächst um Gespräche zwischen dem Chef des Kanzleramts und den Chefs der Staatskanzleien, aber ich werde eine Antwort nachreichen.
Herr Jung zu dem Thema.
Ja, konkret nochmal Sachen Kohleausstieg, Datteln 4. Frau Einhorn, geht Ihr Ministerium davon aus, dass Datteln 4 dieses Jahr, jetzt bald, in den nächsten Wochen ans Netz geht? Und Herr Haufe, Herr Flassbart, Ihr Staatssekretär, hat sich ja dazu geäußert und meinte, es sei vertretbar, dass dieses neue Kohlekraftwerk ans Netz geht. Sieht es die Umweltministerin auch so, dass ein neues Kohlekraftwerk ans Netz geht?
Ja, auch bei Datteln 4 ist es so, dass ich keinen neuen Stand jetzt hier berichten kann. Wir sind im Gespräch mit dem Kraftwerksbetreiber und wenn es dazu kommen sollte, dass das Kraftwerk ans Netz geht, dann würde darüber dann der Kraftwerksbetreiber auch informieren.
Also der Staatssekretär und die Ministerin stimmen sich sicherlich über ihre Kommunikation ab. Und was jetzt Datteln 4 angeht, da kann ich nur sagen, dass darüber hier eben noch keine endgültige Entscheidung gefallen ist. Das wird, wie gesagt, im Rahmen des bekannterweise Kohleausstiegsgesetzes insgesamt gefasst. Aber er hat diese Äußerungen gemacht. Ich hatte auch hier schon mal in der Regierungspressekonferenz darauf hingewiesen, dass die Menge an Energie, die aus Kohlekraft gewonnen wird, festgelegt wird. Und diese Menge wird schrittweise absinken müssen. Das ist ja zwangsläufig so, wenn man einen Kohleausstieg plant. In verschiedenen Zeitschritten wird diese Energiemenge aus Kohlekraft absinken müssen. Und deswegen ist es also nicht entscheidend, aus welchem Kraftwerkspark erst einmal die Kohleenergie kommt, sondern eben, dass die Menge insgesamt Schritt für Schritt absinkt. Und das ist Teil des Gesetzes, was jetzt kommen soll.
Das heißt, wenn wir jetzt alle schreiben, das Umweltministerium findet Datteln 4 vertretbar, ist das richtig?
Der Staatssekretär hat sich geäußert, wie er sich geäußert hat. Und dieses Zitat von Herrn Flassbart kann ich natürlich jetzt hier nicht zurücknehmen. Er hat es auch nicht zurückgenommen. Er steht zu dieser Aussage so, wie sie Herr Flassbart getroffen hat.
Ich wollte nur wissen, ob Frau Schulze Ihnen das auch so sieht, dass es Ministeriumsmeinung ist.
Ich kann Ihnen nur sagen, dass Herr Flassbart das Zitat so gemacht hat, wie er es gemacht hat.
Weitere Fragen zu dem Thema? Herr Jessen?
Ja, Nachfrage an Frau Einhorn, da Sie sagten, die Gespräche mit dem Betreiber dauern noch an. Führt die Bundesregierung die Gespräche mit Uniper nach wie vor mit der Zielsetzung, dass Datteln 4 nicht ans Netz geht? Das hatten Sie, glaube ich, als das letzte Mal hier das Thema aufgekommen ist, so gesagt. Ist das die Zielsetzung?
Ich glaube, das hat keiner von uns hier so gesagt.
Eigentlich schon.
Zielsetzung ist die, die auch im Abschlussbericht der Kommission Wachstum, Strukturwandel, Beschäftigung steht. Da steht, dass wir uns mit dem Betreiber um eine Lösung bemühen sollen und da sind wir dabei.
Ja, aber Lösung muss doch eine Zielsetzung haben. Und wenn Datteln 4 nach derzeitigem Stand genehmigt ist, wenn Sie jetzt nach einer Lösung suchen, kann die doch logischerweise nur darin liegen, dass man sagt, wir verzichten auf die Inbetriebnahme oder auf welche Lösung zielen ansonsten Ihre Gespräche ab?
Also wie gesagt, wir sind im Gespräch, so wie das die Kommission vorgegeben hat, über den Betrieb oder Nichtbetrieb von Datteln 4. Und das ist der Stand der Dinge. Und wie wir heute schon mehrmals gesagt haben, obliegt es Ihnen ja, unsere Aussagen zu interpretieren. Aber da kann ich jetzt nicht mit einsteigen.
Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Herr Blank hatte noch das Thema Libyen. Ist das noch aktuell? Nicht. Dann hat Herr Warwick ein neues Thema.
Gestern wurde ja der selbsternannte Präsident Venezuelas, Juan Guaido, von seinem Amt als Parlamentspräsident abgewählt. Jetzt hat ja hier auch die Bundesregierung auf der BPK immer darauf verwiesen, dass ihre Anerkennung darauf beruht, dass er eben dieses Amt als Parlamentspräsident innehatte. Dieses Amt hat er nun nicht mehr inne. Da würde mich interessieren, wie insbesondere das Auswärtige Amt das weitere Vorgehen der Bundesregierung plant und ob man nach wie vor an Juan Guaido festhält, respektive ihn nach wie vor anerkennt.
Ja, also Herr Warwick, wir teilen nicht Ihre Interpretation dessen, was da gestern stattgefunden hat in Venezuela. Das Maduro-Regime hat versucht, die Wahl des Präsidenten der venezolanischen Nationalversammlung zu manipulieren. Eine große Anzahl Abgeordneter, darunter Guaido selbst, wurde am Betreten des Parlamentsgebäudes gehindert. Das war ein Angriff auf die demokratischen Rechte des Parlaments und führte dann in diesem Gebäude in großer Abwesenheit von Abgeordneten zu einer Sitzung, die so rechtsförmlich gar nicht stattfinden konnte, weil der Parlamentspräsident Herr Guaido diese gar nicht eröffnet hat, bei der angeblich ein Herr Luis Parra gewählt worden sein soll zum neuen Parlamentspräsidenten. Diese Ernennung war nicht konform mit den Verfahrensregelungen des venezolanischen Parlaments. Die EU hat gestern dazu bereits eine entsprechende Erklärung herausgegeben. Der schließen wir uns vollumfänglich an. Wenige Stunden später berief Herr Guaido eine Sitzung der Nationalversammlung an einem Ersatzort ein, weil er, wie gesagt, im Zugang selbst gehindert wurde. Dort wurde er mit 100 Stimmen bei 167 Abgeordneten in der Nationalversammlung, also eine klare Mehrheit, wiedergewählt als Präsident der Nationalversammlung. Und damit ändert sich aus Sicht der Bundesregierung auch nichts daran, Herrn Guaido weiter als legitimen Interimspräsidenten zu betrachten.
Eine Nachfrage. Das heißt, die Bundesregierung erkennt die, wie auch immer man das jetzt benennen will, Wahl von Juan Guaido in einer rechtsgerichteten Zeitung an, ohne dass das Quorum in irgendeiner Form erfüllt war. Zumindest nach aktuellem Wissensstand waren 30 der Parlamentarier per Skype zugeschaltet, weil sie sich gar nicht in Venezuela befinden derzeit.
Ja, wie gesagt, ich habe das ja gerade schon dargestellt, wie das aus Sicht der Bundesregierung abgelaufen ist und verweise dann auch nochmal auf die EU-Erklärung. Da ist es auch nochmal aufgeschlüsselt. Wie gesagt, wir sind in erster Linie entsetzt, dass das Maduro-Regime die Demokratie versucht, weiter auszuhöhlen in Venezuela, durch Sicherheitsleute da, Abgeordnete daran zu hindern, an einer Abstimmung teilzunehmen. Das ist ein Ergebnis, die anscheinend fürchteten, das sich auch nachher bestätigt hat, nämlich der Wiederwahl von Herrn Guaido mit einer deutlichen Mehrheit von 100 von 167 Stimmen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat die Kollegin hier vorne ein neues Thema.
Das hat sich erledigt.
Dann hat Herr Jung noch mal ein neues Thema.
Ja, seit Ende November gab es kein Update zu den Schweinswalen. Herr Thiels, Sie wollten das ja untersuchen lassen, ob die Bundeswehr, die Marine für die Tötung von, glaube ich, über ein Dutzend Schweinswale nun verantwortlich ist. Durch Sprengungen haben Sie das mittlerweile feststellen können. Und Herr Haufe, konnten Sie dort vermitteln, das Umweltministerium schien ja schon zu wissen, dass die Bundeswehr daran schuld ist.
Also nach unserem Stand haben keine Untersuchungen stattgefunden an dem zuständigen Institut, die das jetzt völlig zweifelsfrei belegen können, dass die Handlungen der deutschen Marine verantwortlich sind. Das ist offensichtlich so, dass das nochmal sehr genau untersucht werden muss. Alles, was wir gehört haben, das ist allerdings vor Weihnachten gewesen, insofern muss ich da gegebenenfalls nochmal was nachreichen, dass das Institut sagt, ihre Aussagen basieren auf Erfahrungswerten der Vergangenheit. In diesem konkreten Fall sind die Tiere wohl noch nicht so untersucht worden, dass sie tatsächlich sagen können, dass es zweifelsfrei jetzt eine Ursache-Wirkung-Relation dort gibt. Deswegen, meines Wissens sind die Tiere tatsächlich noch tiefgefroren und noch nicht untersucht worden.
Ja, die Untersuchung ist deswegen vor allem nicht zustande gekommen, weil noch kein Geld dafür da war. Das ist der Hauptgrund gewesen. Und diese Finanzierungsfragen sind bis zum Ende des Jahres vielleicht schon geklärt worden. Ich weiß es nicht ganz genau, dafür muss ich mich schlau machen. Ansonsten ist es natürlich so, dass die Untersuchung deswegen schwieriger ist, weil die Tiere eben in einem über einen längeren Zeitraum hinweg gestorben sind und deswegen ist die eigentliche Todesursache eben nicht so leicht festzustellen ist. Und das sind Schwierigkeiten, vor denen die Untersuchung an sich steht, aber das eigentliche Problem waren eben die Finanzierungsfragen.
Wenn Sie sagen, das Geld fehlt, von wem soll denn das Geld kommen? Fehlt das Geld im Umweltministerium?
Das Umweltministerium hat wir haben dazu einen Vorschlag gemacht, aber ich kenne gerade nicht das Ergebnis.
An wen? Zu was?
An die zuständigen Behörden im Land Schleswig-Holstein.
Okay. Dann gibt es da eventuell Nachlieferungen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Weitere Fragen zu dem Thema, Herr Warwick? Okay.
Wird in einer BK wurde ja auch die Frage aufgeworfen nach den rechtlichen Konsequenzen gegenüber dem Bundesverteidigungsministerium bzw. der Bundeswehr. Das konnten Sie damals noch nicht abschätzend oder abschließend einschätzen. Gibt es da einen neuen Sachstand, was da an möglichen rechtlichen Konsequenzen droht?
Ich kenne da den neuen Sachstand nicht, was die rechtlichen Konsequenzen betrifft, aber grundsätzlich ist es so, dass die Bundesnaturschutzbehörden mit den Behörden des Verteidigungsministeriums mittlerweile in Kontakt getreten sind, um das zu besprechen, damit so eine Situation nicht noch einmal auftritt.
Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann hat jetzt Herr Seibert eine Nachlieferung auf die Frage von Frau Gammelin.
Ja, ich kann Frau Gammelin noch mal was nachreichen, was ich im Kopf hatte, als ich meine Antwort gegeben habe. Die Bundeskanzlerin hatte nach der letzten Ministerpräsidentenkonferenz, also nach dem Treffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten, am 5. Dezember in der anschließenden Pressekonferenz, da ging es ja ganz entscheidend um Fragen der Energiewende. Hatte sie gesagt, dass man nach eingehender Diskussion verabredet habe über all die Fragen, die damit zusammenhängen, Genehmigungsverfahren, Planungsbescheinigung, Versorgungssicherheit, Art der Energieträger, im Januar ein Treffen mit den Chefs der Staatskanzleien zu veranstalten und dass es dann die Absicht gäbe, in einer Sonderkonferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung dafür Sorge zu tragen, dass der Energieausbaupfad auch festgeschrieben und eingehalten werden kann. Das war also sozusagen der Hintergrund. Was das konkrete Thema der Kohle betrifft, auf das Sie angespielt haben, müsste ich etwas nachreichen. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Sie meinen das Treffen mit den Chefs der Staatskanzleien? Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen. Januar.
Dann danke dafür. Auf der Liste. Frau Gammelin, das war wahrscheinlich Ihre Frage, das hatte sich erledigt. Dann hat Herr Jessen noch mal ein neues Thema.
Ja, Silvester ist zwar vorbei, aber noch nicht so lange her. Geht um die Frage der Feinstaubbelastung und ihrer Nachwirkung. Üblicherweise ist es so wohl, dass 1 bis 2 Tage danach durch Luftaustausch die Werte sinken. Jetzt hat das Umweltbundesamt wohl festgestellt, dass wegen der Wetterlage außergewöhnlich lange weiter hohe Feinstaubbelastung vorherrscht. Frage ans Umweltministerium, können Sie das bestätigen? Hat sich das inzwischen aufgelöst? Und Frage auch ans Gesundheitsministerium, wenn Sie damit einsteigen müssen, ist das ein besorgniserregender Zustand, wenn hohe Feinstaubbelastungswerte über Tage anhalten? Und sind das gegebenenfalls Anhaltspunkte für die Bundesregierung über eine Einschränkung der Belastung durch Böller und Raketen nachzudenken?
Gut, das sind ja gleich mehrere Aspekte. Also tatsächlich ist die Feinstaubbelastung wie jedes Jahr natürlich während der Silvesterzeit angestiegen. In manchen Regionen, in denen eine Inversionswetterlage war, also da ist der Feinstaubanstieg noch größer gewesen. Das passiert auch regional immer wieder. Und ansonsten ist es so, dass wir die gesamte Feinstaubbilanz im Ende Januar wie jedes Jahr sehen. Dann legt das Umweltbundesamt seine Daten zur Luftqualität für 2019 vor. Dann wird das Thema sicherlich auch nochmal eine Rolle spielen. Feinstäube sind Stoffe, die gesundheitsschädlich sind. Das ist ohne Zweifel der Fall. Besonders kleinere Feinstäube sind sehr gesundheitsschädlich. Deswegen legen wir darauf auch Wert, innerhalb der Europäischen Union Diskussionen weiter voranzutreiben, die Grenzwerte dafür weiter zu überprüfen. Das müssen Sie sowieso alle zwei Jahre, in einem anderen Jahresrhythmus. Ich weiß nicht ganz genau, wie groß er ist. Aber diese Überprüfung steht gerade an. Sie läuft gerade, wissen wir ja auch von den Stickoxidgrenzwerten. Auch da läuft sie an und dann wird man schauen, in welcher Weise das europäisch neu geregelt werden kann. Wichtig ist erstmal, dass in Deutschland die letzten 2 Jahre zumindest so gut wie keine Stadt mehr den Feinstaubgrenzwert überschritten hat. Das ist sehr positiv zu bewerten. Es hat sich also hier tatsächlich eine Verbesserung ergeben, nicht zuletzt auch durch die Einführung von Umweltzonen zum Beispiel, die auch immer wieder in der Kritik stehen. Die haben sicherlich auch einen Beitrag dazu geleistet.
Ja, ich habe mich zwar jetzt hier hingesetzt, ich habe dem aber nichts hinzuzufügen, weil die Zuständigkeit für dieses Thema tatsächlich bei den Kollegen liegt.
Und Ihre Frage noch nach den Einschränkungen für das Feuerwerk. Hier ist ja das Bundesinnenministerium federführend mit der Sprengstoffverordnung. Darunter würde dann eine entsprechende Neuregelung fallen. Für uns ist es so, dass es dass wir die Bereitschaft haben, den Kommunen durchaus ein stärkeres Regelungswerk an die Hand zu geben. Es gibt ja momentan schon die Möglichkeit, für Kommunen Feuerwerk einzuschränken. Muss man schauen, wie praktikabel das ist. Also wir sind offen dafür, weitergehende Regelungen. Das zuständig ist aber das Bundesinnenministerium.
Da hätte ich direkt Anschlussfrage, weil ich glaube ja, Frau Schulze hat das angeregt als Ministerin, dass sie sich freuen würde über eine Änderung der Sprengstoffverordnung. Ist dieser Wunsch bei Ihnen angekommen? Trifft er auf offene Ohren?
Ich kann gerne dazu ergänzen, das fällt in unsere Zuständigkeit aufgrund des Sprengstoffrechts, das schon heute relativ restriktiv geregelt ist und schon heute einen Ausgleich findet zwischen Interessen der Bürger, die an Silvesterfeuerwerk in diesem Fall interessiert sind, und den Interessen des Sprengstoffrechts und auch den Interessen derjenigen, die sich beispielsweise für ein Verbot von Böllern aussprechen. Wir erarbeiten derzeit eine Novellierung des Sprengstoffrechts. Das ist ein langer Prozess, an dem viele Akteure beteiligt sind, der auch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Wir planen derzeit, dass wir zu Beginn der nächsten Legislaturperiode dazu einen konkreten Vorschlag einbringen werden, der dann auch dieses Thema sicherlich behandeln wird. Es sei aber darauf hingewiesen, dass schon heute die Kommunen natürlich die Möglichkeit haben, Verbotszonen für Feuerwerk einzurichten, und viele nehmen davon ja auch Gebrauch.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Herr Jung dazu?
Ich würde gerne verstehen, warum Sie das erst in der nächsten Legislaturperiode einbringen wollen. Da könnte ja Ihr Minister und das halbe Haus nicht mehr im Amt sein und die politischen Gegebenheiten anders sein. Und Herr Seibert, ist die Kanzlerin offen für ein Feuerwerksverbot für Privatpersonen in Deutschland?
Ich würde erstmal Ihre Vorstellung von der Arbeit in Ministerien dahingehend ändern wollen, dass nach Regierungswechsel nie das halbe Haus nicht mehr im Amt ist. Das sind Gott sei Dank nicht Zustände, die wir hier haben. Ich habe der ganzen Debatte jetzt hier nichts zuzufügen.
Ich möchte ja wissen, was die Kanzlerin denkt zum Feuerwerksverbot.
Ich habe dieser ganzen Debatte hier jetzt nichts hinzuzufügen.
Könntest du das nachreichen?
Das BMI war noch mal.
Wird sich zeigen.
Ich kann vielleicht insofern ergänzen, als das ein Prozess ist, der sehr viele Abstimmungen zwischen sehr vielen beteiligten Akteuren erfordert. Experten, die Bundesländer, wir als das zuständige Ressort für das Sprengstoffrecht. Und dieser Prozess erfordert eben seine Zeit. Und hier geht natürlich Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Insofern diese Zielsetzung zu Beginn der nächsten Legislaturperiode hier einen Vorschlag zu machen.
Ich würde gerne noch mal eine Ergänzung machen. Wir dürfen hier nicht den Eindruck erwecken, als hätten wir gar keine Regelung. Ja? Wir haben ja eine Regelung und die können die Kommunen nutzen. Und viele Kommunen nutzen sie nicht. Also das ist ja die Situation, vor der wir stehen. Also wir reden hier schon darüber, Neuregelungen zu machen und haben eigentlich eine Regelung, die viele Kommunen gar nicht für sich ausnutzen. Also das ist auch ein Teil des Bildes, der vielleicht noch mal mit betrachtet werden müsste.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Gibt es noch Fragen zu anderen Themen? Das sehe ich auch nicht. Dann danke ich allen fürs Kommen und wünsche einen schönen Resttag. I'm taking